Der Leitfaden dieser Predigt wird sein: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ein Wort aus Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ein Wort, das sehr gut in die Adventzeit passt, finde ich. Die Adventzeit ist ja von der Frage geprägt: Wie soll ich dich empfangen? Und dieses Wort gibt eine Antwort darauf: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Stille ist äußerst wertvoll. Ich habe zwei Erfahrungen in der Natur gemacht, die für mich irgendwie überwältigend waren. Eine in einer Höhle. Ein Freund hat mich dazu eingeladen, in ein Erdloch zu steigen, irgendwo im Wald. Und da sind wir runtergestiegen und sind dann so durch Felsen geklettert und kamen dann in eine unterirdische Grotte. Also es war äußerst gefährlich. Wenn ich heute dran denke, dann muss ich sagen, ich bin Gott extrem dankbar, dass da nichts über uns zusammengebrochen ist. Aber wir waren dann in dieser Grotte und es war absolut still. Und es war absolut dunkel, wenn wir die Taschenlampe ausgemacht haben. Furchterregend, also eine Dunkelheit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Absolute Dunkelheit, absolute Stille. So was erlebt man selten. Eine andere Erfahrung war, als wir auf einen Berg gestiegen sind und ganz oben ankamen am Gipfel. Wir waren da oben und unterhielten uns noch über den Aufstieg und auf einmal fiel uns auf, dass wir die Einzigen waren, die da irgendeinen Schall verbreitet haben. Wir fingen an zu schweigen und wir saßen dann da und genossen einfach nur die Stille. Plötzlich war alles still um uns. Es ist eine großartige Erfahrung. Stille ist ein ungeheurer Wert, der in dieser Welt umso wertvoller wird, je lauter es um uns herum ist. Und das ist ja vielleicht für viele von uns auch das Problem, gerade in der Adventszeit. Wir denken, eigentlich sollte ich mehr Zeit zur Stille haben. Aber wo finde ich sie? An der Stelle möchte ich sagen, wenn wir hier in Deutschland schon Schwierigkeiten haben mit Stille, Leute, dann geht mal nach Bolivien. Unsere Schwiegertochter stammt von dort. Und wir sind deswegen vor ein paar Jahren für einen Sommer dorthin geflogen, ihre Verwandtschaft kennenzulernen. Und da könnte ich viele schöne Geschichten erzählen. Es war ein toller Aufenthalt. Aber was mir extrem gefehlt hat, war Stille. Einfach nur mal Stille. Immer wieder hatte ich gehofft, jetzt bei dieser nächsten Gelegenheit, jetzt wo wir in die Natur fahren, jetzt wird es mal still. Es war nie still. Auch nachts oft nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie ich das gewohnt war. Und als wir wieder zurückgekommen sind, angekommen am Frankfurter Flughafen, da war das für mich wie eine Oase der Ruhe. Ich dachte, krass, wie ruhig ist Deutschland? Unsere Kinder mit Enkel sind ja jetzt gerade wieder in Bolivien und heute Morgen erzählt mir noch meine Frau, dass sie über Facebook oder WhatsApp mit unserem Enkel in Kontakt war. Der ist ja jetzt 2,5 Jahre alt, der Samuel. Und dann hat er sich so an die Kamera vorgebeugt und gesagt: Oma, hier ist immer so laut. Ich dachte, okay, ein Stück meiner Gene in meinem Enkel. Es ist nicht einfach, Stille zu finden, auch äußere Stille zu finden. Es ist wirklich nicht einfach. Wenn man einen Stilleverstärker kaufen könnte, ich würde ihn kaufen und würde mich in irgendeinen Raum setzen und den Stilleverstärker aufdrehen und einfach mal Stille genießen. Aber leider gibt es keinen Stilleverstärker. Es gibt nur Krachverstärker. Und so müssen wir irgendwelche anderen Wege finden, um diesem Wort Folge zu leisten: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Denn so sehr uns äußere Stille tatsächlich helfen kann, und wir sollten sie, glaube ich, auch tatsächlich suchen, kommt es letztlich darauf an, dass unser Herz still wird, dass wir mit unserem Herzen zur Ruhe kommen. Augustinus hat einmal gesagt, unruhig ist das Herz des Menschen, bis dass es Ruhe findet, o Gott, in dir. Und das hat er gesagt in einer Zeit, da gab es keine Smartphones, da gab es keine Autos, da gab es keine Flugzeuge, da gab es keine Krachverstärker. Und trotzdem hat auch er schon die Feststellung gemacht, unruhig ist das Herz des Menschen. Und das hat er festgestellt, ganz im Einklang mit dem, was auch die Bibel sagt. Denn dort finden wir ganz viele Menschen beschrieben, die Unruhe des Herzens erlebt haben. Innere Kämpfe. Und Gott hat zu ihnen gesprochen, sei still. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das muss auch für uns jeden Tag in irgendeiner Form zu verwirklichen sein. Ich denke, für viele von uns ist Stille etwas, was an Auszeiten erinnert, an Ruhezeiten, an Urlaubszeiten, an Klosterzeiten, an Einkehrzeiten, besondere Zeiten eben im Leben. Und ich denke, diese besonderen Zeiten sind auch wichtig. Gott hat auch bestimmte Zeiten gesetzt, damit wir zur Ruhe kommen. Zum Beispiel der Sonntag, der Sabbat, also hat sich ja aus dem Sabbat entwickelt, der Gedanke, komm zur Ruhe. Gott hat es angeordnet. Also es gibt Zeiten für äußere Ruhe, auch für äußere Stille, aber heute möchte ich gar nicht so darüber sprechen, sondern mehr über das Herz und darüber, wie wir im Alltag Ruhe finden können. Denn dieses Wort ist nicht nur dafür gedacht, dass wir in besonderen Zeiten das mal erleben, sondern dass wir es auch mitten in unserem Alltag erleben oder wie wir gerade gesungen haben, mitten im Auge des Sturms. Mitten im Auge des Sturms innere Ruhe, inneren Frieden, Herzensruhe erfahren. Und ich möchte euch einige Bibelstellen im Alten Testament aufzeigen, einige Menschen des Glaubens, die tatsächlich mitten im Sturm Ruhe gefunden haben. Da ist David zu nennen. Er hat ein sehr schönes Gebet niedergeschrieben, Psalm 62, 2 bis 13. Da betet er, wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine riesige Mauer. Er spricht von sich selbst in der dritten Person. Er hat es ja häufig erlebt. Er wurde verfolgt, er ist gejagt worden, seine Existenz war bedroht. Und das bringt er unter in diesem Psalm, wie lange stellt ihr einem nach? Er ist umgeben von Menschen, die ihn nicht wollen, die ihn wegschieben wollen. Und über sie sagt er dann im zweiten Vers, sie denken nur, wie sie ihn stürzen haben, gefallen an Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Ja, es kann wirklich anstrengend sein unter Menschen. Auch wir selber sind ja manchmal anstrengend. Unsere Worte werden zu Schwertern, werden giftig. Und es gibt so viele Verletzungen unter Menschen. Unser Herz ist unruhig darüber. Wir versuchen uns zu schützen, aber können es nicht. Und jetzt geschieht etwas ganz Besonderes bei David. Er sagt, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Er spricht seine Seele an. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Er ist der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn. Alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Also er wendet sich willentlich und aktiv Gott zu. Er richtet sein Inneres, seine Seele aus auf Gott. Und dann heißt es da Selah. Selah ist ja ein Wort, das in den Psalmen öfters auftaucht, und ich glaube, es hat etwas mit Stille zu tun. Wahrscheinlich ein musikalisches Zeichen, das darauf hinweist, so jetzt mal Pause. Vielleicht ungefähr das, was gerade der Daniel gemacht hat. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Bumm. Pause. Mal darüber nachdenken. Jetzt richte ich mich auf Gott aus und ich denke mal darüber nach, wer Gott für mich ist in dieser Situation. Selah. Ich finde das irgendwie schön. Selah. Aber Menschen, und dann wendet er sich um gewissermaßen, er wendet sich wieder weg auf das Leben, wie es ist. Und dann sagt er, aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Ich glaube, das ist nicht Verachtung, die hier zum Ausdruck kommt, sondern ein Perspektivwechsel. Im Schauen auf Gott werden die Dinge, die ihn vorher beunruhigt haben, konkret die Menschen, die ihn vorher beunruhigt haben, plötzlich klein. Indem er Gott groß macht, werden sie klein. Die Verhältnisse werden zurechtgerückt. Im Unterschied zu Gott sind das doch alles kleine Menschen, obwohl sie in dieser Welt groß sind. Aber er sagt, sie sind weniger als nichts. Und dass es viele sind, macht daran auch keinen Unterschied. Es ist alles nur dann viel nichts gegenüber dem, wer Gott ist. Welch ein Perspektivwechsel. Ruhe finden bedeutet also auch, gezielt aktiv zu werden. Ruhe ist nur dann zu erlangen, wenn man sich gezielt einsetzt, diese Ruhe zu suchen. So meinetwegen wie bei einer Bergbesteigung, wenn man Ruhe sucht, äußere Ruhe, dann muss man sich auch einsetzen, diesen Gipfel zu erreichen oder diese Höhle zu erreichen. Es kostet schon etwas, aber es lohnt sich, weil die Stille wertvoll ist und heilsam für unser Leben. David findet im Blick auf Gott also innere Ruhe. Hast du das auch schon mal erlebt? Findest du vor Gott zur inneren Ruhe? Erfährst du ihn als denjenigen, der auf dich Ruhe bringt? Was ist dein Gottesbild? Wenn du an Gott denkst, löst das in dir Unruhe aus oder Ruhe? Das ist interessant. Für David war es so, dass der Blick auf Gott in ihm Ruhe ausgelöst hat. Deswegen wichtig zu sehen, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es geht immer um das Erkennen Gottes. Und wenn ich Gott richtig erkenne, dann werde ich ruhig. Eine andere Geschichte: Jesaja sagt zu König Ahas, der von mächtigen Feinden umgeben war, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheitern, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Also wir befinden uns hier in einem Kulturkreis, der uns ja manchmal durch die Medien nahegebracht wird. Da brennen Flaggen, da gehen die Leute auf die Barrikaden, da werden Häuser und Autos angezündet, da werden Gefühle expressiv ausgedrückt. Da ist da richtig was los auf den Straßen. Und Jesaja kommt und sagt zum König, hüte dich, lass dich nicht anstecken vor dieser psychologischen Kriegsführung, beuge nicht deine Knie, sondern sei still. Bleib still und fürchte dich nicht. Dein Herz sei unverzagt. Was du da siehst, ist aus dem Blickwinkel Gottes ganz anders. Diese Leute, die das so groß tun, die so das Maul aufreißen, es sind nur noch brennende Holzscheite. Die rauchen und die Luft verpesten. Aber sie schreiben nicht die Weltgeschichte, ich bin Gott. Auch Jesaja 30 berichtet uns von einer Zeit der äußeren Bedrängnis. Das Volk Israel hat damals Sicherheit gesucht in politischen Bündnissen. Es wollte gewissermaßen seine eigene Stärke ausweiten. Und dann heißt es in Jesaja 30, 15, da spricht Gott im Auftrag Jesajas zum Volk: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Das sind schon politische Ratschläge. Hat man so jetzt in der Zeitung noch nicht gelesen, oder? Die Politiker sollen mal mehr Stille machen. Von wegen, die werden ja immer angetrieben. Die müssen ja immer noch mehr tun. Die müssen ja für sozusagen Himmel auf Erden sorgen. Aber der Prophet sagt, jetzt ist Folgendes angesagt: Kehrt um zu Gott. Seid still vor ihm und anerkennt, dass er Gott ist. Bekannt ist auch die Geschichte Elias, der von den Drohungen Isebels in die Wüste flieht. Dort wird er von einem Engel versorgt und Gott spricht zu seinem aufgewühlten Herzen. Ich lese den Text. Elia war ja in einer Höhle und Gott spricht zu ihm: Geh heraus und tritt hin auf den Berg. Der Engel spricht zu ihm: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Und er bekommt dann einen Auftrag von Gott. Er soll einen Nachfolger einsetzen, den Elisa. Viele von uns kennen die Geschichte. Aber interessant ist ja dieses: Gott will sich ihm zeigen. Und da ist Gott nicht im Feuer, da ist er nicht im Sturm, da ist er nicht in all diesen gewaltigen Sachen, sondern er ist in der Stille zu finden, in diesem ruhigen, sanften Säuseln. Ich denke, unser Problem ist ja häufig dies, dass wir ganz stark von außen gelenkt werden. Da stürmt so vieles auf uns ein und wir sind ständig am Reagieren. Aber die Sache ist doch die, dass Gott uns nicht so führt. Er legt nicht noch etwas obendrauf auf all den Druck, der sowieso schon von außen auf uns einstürmt, sondern er bringt uns in ein Verhältnis zu ihm, dass unser Herz aufgehen kann. Und das hat etwas mit Stille zu tun, sodass wir von innen heraus proaktiv sein können, dass wir uns von innen heraus mit seinen Gedanken und Zielen identifizieren können. So ist unser Gott, ist das nicht schön? Deswegen ist Stille für uns so wertvoll. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und jetzt möchte ich noch einen Vers weiterlesen in Psalm 46. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Man könnte hinzufügen: und nicht ihr. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem unserer Unruhe, dass wir uns zuweilen selbst zu Gott machen in irgendeiner Weise. Natürlich nicht bewusst, aber in irgendeiner Weise. Unsere Geschäftigkeit, unsere Eile, unsere Unruhe, sind all das nicht Kennzeichen, dass ich mich zu wichtig nehme? Ich habe manchmal schon Gott gegenüber geklagt: Herr, ich mache doch so viel und was machst du eigentlich? Aber das ist ein Symptom eines Problems, das nicht in Gott ist, sondern in mir. Wenn ich so bete, dann merke ich, dann brauche ich eigentlich Stille. Dann muss ich Gott Raum geben, dass er etwas tun kann, dass er etwas in Bewegung bringen kann in meinem Inneren. Und das geht eben nicht durch Druck. Um still sein zu können, ist entscheidend, dass wir Gott Gott sein lassen. Denn wenn wir Gott nicht Gott sein lassen, dann erheben wir anderes über ihn. Unsere Bedürfnisse, Menschen, Ziele, Interessen, was auch immer wir über Gott erheben, all das ist nicht Gott. Deswegen sagt er, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wie geht das praktisch? Ich will gar nicht ganz viel darüber sagen, sondern jetzt eine Übersetzungsvariante hinzuziehen, die uns auf die Spur bringt. Da heißt es, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Also nicht seid still und erkennt, sondern lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. So übersetzt Buber, so übersetzt auch die Einheitsübersetzung und so übersetzt auch die Elberfelder Übersetzung. Und ich glaube, es ist eine gute und hilfreiche Ergänzung. Denn Stille ist nicht nur ein innerer Seelenzustand, sondern Stille bedeutet, dass ich ablasse. Dass ich ablasse von etwas, was ich bisher festhalte. Das ist der erste Schritt in die Stille. Das ist, wenn zum Beispiel der Sonntag kommt, wenn ich dann aufhöre, meine alltäglichen Arbeiten zu tun, wenn ich ablasse von meiner Alltagsbeschäftigung, dann kann dieser Tag für mich zu einer Erholung werden. Aber wenn ich gerade so weitermache wie bisher, dann ist dieser Tag auch so wie alle anderen Tage. Und ich erkenne von Gott nicht mehr und nicht weniger, als ich vorher erkannt hatte. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Wir müssen die Arbeit unterbrechen. Vielleicht müssen wir auch den unablässigen Gedankenstrom in unserem Kopf unterbrechen. Vielleicht müssen wir mal unsere Ambitionen loslassen, die uns treiben, um still werden zu können. Ich möchte gar nicht mehr so viel darüber sagen, das würde dem Thema nicht gerecht werden. Weil das Thema ist ja eher weniger, es ist ja eher reduzieren. Vielleicht sagst du, ich kenne ja Gott noch gar nicht. Ich habe gar kein Verhältnis zu ihm. Ich weiß gar nicht, wie er ist. Dann möchte ich dir sagen, er ist so, dass man bei ihm zur Stille kommen kann. Dass man bei ihm zur Ruhe kommen kann. So ist Gott. Und ich möchte dich einladen, Gottlosigkeit loszulassen. Deine Gottlosigkeit loszulassen, abzulassen von einem Leben ohne Gott und dich mal bewusst ihm zuzuwenden. Wir haben jetzt gleich auch nach der Predigt drüben in der Kapelle ein Segnungsangebot. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte Gott kennenlernen und ich möchte mich mal wirklich ihm zuwenden, dann lade ich dich ein, dieses Segnungsangebot wahrzunehmen und zu sagen, ich lasse jetzt meine Gottlosigkeit los. Ich möchte nicht allein rumwurschteln. Ich möchte mich jemand anvertrauen können, der größer ist als ich und der zugleich gut ist, viel besser als ich. Triff mal eine solche Entscheidung. Das macht einen Unterschied. Man kann heute ganz viel Bücher kaufen über Achtsamkeit und es gibt ganz viele gute Übungen, wie man irgendwie zur Ruhe kommen kann, das gibt es. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die das tun ohne Gott und meinen, sie könnten in sich diese Stille finden oder diese Liebe, nach der sie suchen. Aber die Bibel spricht von einer Beziehung. Eine Beziehung, die uns gut tut. Ein Gegenüber, das wir brauchen. Ich möchte einen wunderschönen Vers an der Stelle lesen, der das so deutlich macht. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Das sind alles Dinge, die Unruhe unseres Herzens auslösen. David sagt weiter, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Stellt euch das mal vor. Eltern können sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Manchmal ist das Familienleben laut und turbulent und dann bringt man die Kinder ins Bett, man singt noch ein Lied mit ihnen, betet mit ihnen. Und wenn man später noch mal ins Zimmer guckt und sie schlafen sieht, dann ist man wieder ganz versöhnt mit ihnen. Diese Ruhe, dieser Friede. Ja, das ist eine Beziehungsrealität. Es geht nicht darum, Stille als solche zu suchen, sondern still zu werden in einer Beziehung. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, streck dich danach aus. Man kann sich in Gott fallen lassen. Er hat sich in Jesus als so gut gezeigt. Er ist mehr noch als eine gute Mutter, die sehr genau weiß, wie man ein Kind zur Ruhe bringt. So will er dich auch zur Ruhe bringen. Vielleicht bist du aber jemand, der schon lange als Christ unterwegs ist und du fühlst dich trotzdem innerlich getrieben. Vielleicht ist dann für dich dran, abzulassen von deinem Perfektionismus. Ich nehme jetzt dieses Beispiel, weil das vielleicht auch gerade mein Problem ist. Perfektionismus. Es muss alles erstmal richtig sein, dann komme ich zur Ruhe. Nein, du musst erstmal dich hineinbegeben in diese Beziehung, in dieses Angenommensein, in dieses Geliebtsein bei Gott. Vielleicht musst du auch ablassen von deinen Idealen. Vor einigen Jahren war ganz groß dieses Motto, lebe deinen Traum. Ich möchte eher sagen, verträume nicht dein Leben. Lebe deinen Traum hat schon viele Beziehungen zerstört. Verträume nicht dein Leben. Du findest die Ruhe nicht jenseits deiner Wirklichkeit, sondern inmitten deiner Wirklichkeit. Das ist die Botschaft von Weihnachten, denn in diese Wirklichkeit ist Jesus hinabgestiegen. Dort kannst du ihn auch finden. Aber das hat etwas mit Ablassen zu tun. Ablassen auch. Ja, eben wie in diesem Psalm heißt, von großen Dingen, die mir zu hoch und zu wunderbar sind. Ich möchte zum Schluss kommen und einfach noch beten.